Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Der Kulturstammtisch. Gastgeber Erik Fackung.
Wir wollen heute das Kulturjahr 2008 nochmal Revue passieren lassen, wenigstens ausschnittweise. Und aus diesem Grund sind heute alle vier Mitglieder des Kulturstammtisches anwesend, plus ich dazu. Anne Fournier, Deutschschweizer Korrespondentin von Le Temps, dann Marcy Goldberg, Filmwissenschaftlerin aus Zürich, Pedro Lenz, Autor aus Bern und Bald Snell, Autor und Musiker aus Bern. Wir haben uns natürlich vor der Sendung schon darüber unterhalten gehabt, was denn die Kulturthemen des Jahres waren. Und wir sind dann sehr schnell bei einem Namen gelandet, der für alle ein Thema des Jahres war. Die Aufsteigerin, sicherlich des Jahres aus dem Bereich populärer Musik, Sophie Hunger nämlich. Und nur noch schnell zur Erinnerung noch ein Titel aus ihrem neuen Album Monday's Ghost. Für niemand von Sophie Hunger. Wenn wir schon einen Musiker in der Mitte haben, Bald Snell, dann gleich die Frage an Sie. Sophie Hunger, ist das wirklich die grandiose Neuentdeckung des Jahres?
Grandios ist schon das falsche Wort für sie. Sie ist einfach eine absolut intensive Sängerin, die eine ganz starke Ausstrahlung hat. Und ich staune, dass sie so schnell so weit gekommen ist. Ich finde das ein erfreuliches Zeichen für die Musikszene. Vor allem ist sie eine ganz starke Live-Künstlerin. Mhm. Und das finde ich, das ist gut.
Also ich selbst habe ich sie eben nie auf der Bühne gesehen. Aber ich erinnere mich vor allem an der Kritik nach ihrem Konzert in Montreux letzten Sommer. Und da war sie eben mit verschiedenen anderen sehr bekannten Sängerinnen auf der Bühne und alle Kritiker haben danach nur über Sophie Hunger gesprochen. Das war schon auch eine Wunder in der Romandie, auch diese Interesse also für diese begabte Frau. Und das war eher fast ein Wettbewerb zu wissen, welcher Journalist am ersten sie für die Roman entdeckt hat. Danach war das L'Hebdo oder war la Radio Suisse Romande. Aber das hat mich sehr beeindruckt, weil nach diesem Konzert in Montreux waren alle einig. Das war die Frau der Abend und da war auch John Bates und andere große, sehr bekannte Sängerin. Aber ich glaube, in Montreux hat sie eben sehr ausgestrahlt und das hat sehr, sehr eine große Wirkung gehabt.
Ja, sie ist zweifellos ein Ausnahmetalent. Aber so aus dem Nichts gekommen ist sie eigentlich nicht. Also wenn man das ein bisschen näher verfolgen konnte, im 06 hat sie eine erste CD gemacht mit ein bisschen anderen Bandmitgliedern als jetzt die zweite CD. Sie war im Helsinki Club, ist sie oft aufgetreten für Leute, die in Zürich wohnen. Sie war schon früher ein Begriff. Ich durfte sie auch mal live sehen, ganz früh mit dieser anderen Besetzung. Und sie ist schon irgendwie 06, 07 gecastet worden für diesen Film von Michal Lewinsky, Der Freund, der Ende 07 rausgekommen ist und anfangs 08 den Schweizer Filmpreis gewonnen hat. Und wenn man sie jetzt in diesem Film sieht, merkt man auch, wie weit sie gekommen ist in diesen zwei Jahren. Sie war schon damals ein Ausnahmetalent, aber jetzt ist sie wirklich eine Künstlerin von Weltformat.
Ich wollte auch noch auf etwas anderes zu sprechen kommen, weil mir schien, bei allem großen Talent, und das hat mich anfänglich auch ein bisschen beschäftigt, muss ich sagen, sodass ich gar nicht so recht mich an die CD herangetraut habe von Sophie Hunger. Es wurde dermaßen übereinstimmend und von allen und mit richtigen medialen Breitseiten auf einen losgelassen, dass man am Schluss denkt, das kann nicht mit rechten Dingen zu und her gehen. Das ist ein Hype. Wem ist das noch so gegangen?
Ich bin immer sehr skeptisch gegenüber Hypes, aber wenn du schaust, wie geschrieben wird, dann wurde eigentlich qualitativ hochstehend geschrieben. Und ich fand ganz interessant den Artikel von Tobi Müller, der diese Platte hier, Monday's Ghost, kommentiert hat und hat gesagt, ja, es ist natürlich auch fast schade, dass das jetzt auf Platte verfügbar ist. Und ich weiß, Sophie Hunger hat selber ein bisschen Mühe mit Platten, weil sie ist eben eine Künstlerin, die aus dem Moment heraus schöpft. Man muss auf YouTube ihre Concert à emporter sehen. Dort finde ich ganz fantastisch. Es ist ein wunderschöner Ausdruck, Concert à emporter. Und das zeigt für mich, woher sie kommt. Sie hat auf der Straße Musik gemacht, sie ist sehr, also exponiert sich sehr stark. Und das ist das, was halt wirklich wirkt.
Pedro Lenz?
Ja, und ich bin jetzt nicht der Typ, der einen Anti-Reflex macht, wenn ich einen Hype sehe, sondern wenn ich sehe, dass irgendwo ein Hype ist, dann habe ich mehr Angst oft um die Künstler, dass sie dann die gleichen Leute, die sie hier aufgeschrieben haben, sie dann beim nächsten Mal wieder vom Podest runterwerfen oder runterschießen. Und bei Sophie Hunger habe ich da weniger Angst, weil ich den Eindruck habe, dass sie sehr, sehr bewusst ihre Kunst macht, sehr bewusst Interviews gibt. Und ich habe wenig Angst um sie und ich finde den Hype berechtigt. Es hätten eigentlich alle Künstler das verdient, wenn sie sowas leisten wie sie, dass sie so gehypt werden.
Trotzdem, also der Moment, und ich muss das nochmal sagen, es soll keine Kollegenschelte geben, aber wie ich den Tagesanzeiger gesehen habe und dass da jemand aus der Kunst irgendwie auf der Frontseite landet und 1,5 Seiten einer Zeitung für ein Interview verwendet wird im Kulturteil, da muss man sagen, das hätte wahrscheinlich Picasso nicht gekriegt oder hat es wahrscheinlich auch nicht. Also mir schien das dann doch ein bisschen sehr viel.
Aber ist das nicht, weil die Musikszene in der Schweiz ein bisschen arm ist, um provokativ zu sein? Also, dass es eben nicht so oft geschieht, dass eben eine Sängerin nicht nur zum Beispiel in ihrem Sprachteil Erfolg hat, sondern in den ganzen, im ganzen Land. Und deshalb kann es auch als diese medialische Bewegung auch rechtfertigen. Also weg von ihrem Talent. Also ich meine, nur weil eben da plötzlich haben wir jemanden, eben die Grenze ein bisschen ignoriert.
Marcy Goldberg?
Ja, es geht nicht nur um einen Erfolg in der Schweiz eigentlich. Das ist wirklich eine Künstlerin von Weltformat. Mhm. Sie hat auch schon Konzerte gegeben in London und Paris. Man hat dort begeistert auf sie reagiert. Und übrigens in der Romandie kennt man sie schon länger. Sie ist sehr früh auch von The Young Gods und von anderen Leuten aufgenommen worden, auch von Radiojournalisten, von TSR. Sie haben sie am Anfang sehr unterstützt. Sie hat auch in Paris hat sie mit Stefan Eichert zusammen Abende gemacht. Sie war die Opening Act. Also sie hatte,
also der ist ja auch drauf, Stefan Eichert auf der CD.
Und genau, und das heißt, das ist jetzt nicht nur ein Phänomen Schweizer Künstlerin und Erfolg in der Schweiz und Neid zwischen den Sprachregionen. Das ist wirklich jemand, der auch im Ausland Anerkennung bekommt und verdient.
Ja, also bei mir hat es trotzdem, ich habe das verschiedentlich schon gehört, so in Diskussionen unter Leuten, auch unter Musikern, dass man gesagt hat, ja, das ist jetzt wieder mal ein typischer Fall von Zürich, dass die froh sind, dass sie auch mal jemand haben, weil die Szene in der Schweiz wird seit Jahrzehnten dominiert von Bern aus.
Also da kann ich als Berner sagen, ich freue mich, ob die Zürcherin ist oder Baslerin oder ist mir egal. Ich freue mich, wenn die Kultur mal auf die Frontseite kommt. Das kommt dann allen zugute. Natürlich, wenn ich ein alter, frustrierter Rocksänger bin, den niemand hören will, dann kann ich eifersüchtig werden. Aber Eifersucht in der Kunst, das bringt überhaupt nichts. Das
bringt überhaupt nichts. Aber sie ist eben sehr intelligent. Und darum wird sie natürlich gern interviewt.
Aber sie gibt nicht gerne Interviews,
muss man gleichzeitig auch sagen. Ja, ich verstehe auch warum, natürlich. Auch das ist auch intelligent.
aber ob wir jetzt hier abbrechen?
Sie schreibt einfach auch sehr gut, sie formuliert wahnsinnig gut.
Ja, ich glaube, das ist besonders auffällig an einem Artikel und das bringt uns gleich zum nächsten Thema, nämlich das Magazin hat verschiedene Leute aus verschiedenen Lebensumständen gefragt nach der Finanzkrise. Bevor wir dort dann wirklich landen, noch schnell, Finanzkrise, das Wort des Jahres in Deutschland, in der Deutschschweiz. Pedro Lenz, Sie sind in der Jury. Da wurde das gerade ermittelt, wie dieses Wort des Jahres heißt und das geht in die gleiche Richtung.
Ja, das heißt Rettungspaket.
Und das hat also auch mit dem gleichen zu tun.
Ja, zum ersten Mal im Zusammenhang Geld gebraucht.
Also gut, kommen wir zurück auf das, was Sophie Hunger da gesagt hat. Also ich nehme jetzt als Beispiel einfach ein Zitat hier raus, was sie für ein Bild von Bankern hat. Banker wäre der, über den man beim Verfassen der Schulabschlusszeitung nichts zu schreiben wusste, obwohl man 5 Jahre miteinander lebte. Insofern minimale Inspirationsquelle. Das ist schon sehr zugespitzt und präzise, Petro Lenz.
Finde ich sehr präzise. Interessanterweise hat man ja als Kind von den Eltern immer wieder mitgekriegt, wenn man Künstler werden wollte, ja, mach doch was Ernsthaftes, etwas Seriöses, etwas fürs Leben, wie zum Beispiel Banker. Und jetzt ist eine Zeit, wo offenbar die Kreativen mehr gefragt sind als die Seriösen, weil die Seriösen gezeigt haben, dass sie nicht so seriös sind, wie man geglaubt hat. Das ist sehr interessant. Das ist eine Zeit, in der plötzlich die... Ich habe einen Beruf gewählt, den meine Eltern nicht für mich gewollt hätten und habe jetzt bessere Chancen auf dem Berufsmarkt, als wenn ich Banker geworden wäre.
Ja, jetzt fängt es dann an, dass die Eltern ihren Kindern Tipps geben, wie werden doch bildende Künstler. Vielleicht kommen wir aufs Thema Kunstmarkt noch zu sprechen später. Aber was mich jetzt eigentlich interessiert an der Finanzkrise, ist weniger, was Sophie Hunger gesagt hat, was ja intelligent ist, aber was mich interessieren würde, was für Auswirkungen denn diese Finanzkrise haben könnte auf den Kulturbetrieb. Gibt es da schon irgendwelche Anzeichen, dass das seine Auswirkungen hat?
Ich fand einfach das Timing so wunderbar vom Damien Hirst mit seiner Auktion. Mhm. Er war unmittelbar vor Ausbruch dieser Finanzkrise. Da hat er einen symbolischen Akt gesetzt, dass diese Auktion, die er in eigener Regie macht, eigentlich der Auftakt war zur Finanzkrise. Da rätsel ich immer noch dran herum. Das ist einfach großartige Organisation von ihm und große Intuition, glaube ich auch.
Ja, und das war präzise an richtiger Zeit, weil vielleicht einen Monat später hat es angefangen, auch auf dem Kunstmarkt ein bisschen sich zu schwächen. Auch bei dem Verkäufer in New York oder in Paris waren auch die ersten Zeichen der Krise. Weil man sagt immer, das reagiert ein bisschen nach den anderen Gebieten. Und er war da, ich glaube, es war Ende September oder so,
ja,
eben präzise an den letzten
Also Zeit. Ein paar Tage vor Ausbruch dieser Finanzkrise.
Und ich glaube, das war eher ein Performance als sich selbst, auch der Kauf, der Verkauf selbst. Und das hat er eben schon seinen Wert. Aber dann lanciert es auch viele Fragen über, was ist noch eben Kunst verkaufen, da ist es eben auch durch der Künstler also gemacht wird und nicht wie es normal gemacht wird.
Eigentlich sind die visuellen Künstler seit einigen Jahren dran, provokativ diese Frage zu stellen. Damien Hirst seit einigen Jahren, auch Leute wie Jeff Koons und so, die haben schon länger die Frage aufgeworfen, ja, was ist ein gerechter Preis? Wie funktioniert ein Markt? Das sind klassische Fragen der Wirtschaftswissenschaft, die stellt man seit Hunderten von Jahren. Und der Kunstmarkt hat sich selber in Frage gestellt mit dieser aufgeblasenen, die aufgeblasenen Preisen und dass alles so in die Höhe steigt und dass man nicht mehr weiß, was wertvoll ist und was nicht und wem man vertrauen kann und nicht. Und in diesem Fall kann man ganz klar sagen, dass die Künstler einen Schritt voraus waren. Mhm. Die eigentlichen Wirtschaftswissenschaftler haben diesen Zug ein bisschen verpasst.
Genau, und jetzt erleben die Banker, was eben auf der Ebene der Kunst da schon inszeniert worden ist eigentlich.
Genau, was die Kunst schon thematisiert hat, wird jetzt und diese zum Teil, ich meine, das sind schlimme Sachen, die passieren, Tausende und Hunderttausende von Leuten verlieren ihre Jobs, aber wenn man schaut, wie das mit diesen Firmen passiert, dann ist das auch fast wie eine Aktion, wie eine Performance.
Ja, das war eine Performance, ja. Man braucht ja den Ausdruck ja auch.
Mhm. Ja, was jetzt gerade zum Beispiel mit Woolworths passiert, das ist seit einigen Tagen in den News. Der Ausverkauf dieser historischen Ladenkette und in England und wie die Leute in die Läden gehen und das ist wirklich wahnsinnig. Also ich glaube, sie hieß Barbara Woolworth, wenn ich mich nicht täusche, aber vor 50 oder 80 Jahren gab es so eine Woolworth Airbnb, die war so die Paris Hilton der damaligen Zeit und Woolworth hat damals für etwas ganz anderes gestanden. Und jetzt wird, man sieht, wie das einfach leer, die Geschäfte werden einfach geleert und dieses Familienunternehmen verschwindet.
Und lustig ist ja auch, dass diese Finanzprodukte, das waren im Grunde genommen ja Fantasieprodukte, ja, also eigentlich Kunstwerke.
Fiktion.
Ja.
Ja, aber wenn ihr, also wir reden jetzt eigentlich auf einer ziemlich abgehobenen Ebene. Wenn ich jetzt als ganz, sagen wir mal, einfach als Schriftsteller schaue, was mache ich die nächsten 5 Jahre, wenn kein Geld mehr im Land ist oder wenn die Leute kein Geld mehr haben? Trifft mich das mitten ins Gesicht? Also heißt das, an Lesungen kann ich nicht mehr meine Gage fordern, das Radio muss sparen, die Zeitungen müssen sparen, wird das zum Problem? Oder sind erst recht jetzt Künstler gefragt in dieser Zeit der Sinnkrise? Das weiß ich noch nicht. Im Moment spüre ich persönlich an meinem Portemonnaie noch nichts, aber vielleicht wird das zum großen Problem für freischaffende Künstler.
Aber seid ihr nicht eben die Person, die am meisten, also am besten vorbereitet sind, eben das freie Schaffen? Sie sind schon daran gewöhnt, eben ein bisschen auch vielleicht mehr Sorgen zu haben, um Geld, sein Portemonnaie füllen zu können.
Ganz und klar.
Vielleicht ist es für die anderen Leute, die bis jetzt eben normalerweise jeden Monat was kriegten und nicht daran gewöhnt sind, eben so spontan ihr Portemonnaie zu füllen, wo es ein Problem sein wird. Ja.
Sie hören die RSV News mit dem Kulturstammtisch, mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr. Ich möchte hier an dieser Stelle gleich anführen, was Jean-Pierre Hobby, der Direktor der Kulturabteilung Zürich, im gleichen Magazin-Interview über die Finanzkrise gesagt hat. Er sagt, der kulturfreundliche Wind ist abgeflaut. Das ist seine kurze Zusammenfassung der Wirkung der Finanzkrise. Schon jetzt scheint er das festzustellen. Ist das präventiv oder merkt man das tatsächlich schon irgendwo?
Kulturpolitisch wird es schwierig werden, weil vor allem in den letzten Jahren hat die staatliche Förderung ein bisschen in den Hintergrund getreten und man hat immer mehr gehört, man muss Mäzenentum fördern, man muss Sponsoren suchen aus der Privatwirtschaft. Die haben ja das Geld. Der Staat sollte nicht nur dafür verantwortlich sein und außerdem soll es dann ein Zeichen sein, dass diese Kunstwerke auch, das sollte irgendwie etwas über ihren Wert sagen oder ihre Qualität, dass man sie auf dem freien Markt verkaufen kann. Das war das Argument. Und jetzt werden diese Mäzenen, die haben kein Geld mehr. Die machen also diesen Pleite jetzt und dann ist die Frage, wie soll das weitergehen? All diese Musikfestivals und Filmfestivals und andere Kunstveranstaltungen und Museumsausstellungen, die immer mehr von diesen privaten Firmen abhängig gemacht worden sind. Ja. Was passiert jetzt?
Also meine Antwort ist weg von Infrastruktur. Meine persönliche Antwort, und da bin ich eigentlich schon länger dran, möglichst von keinen Infrastrukturen abhängig sein, weder von technischen noch von irgendwelchen finanziellen. Und da finde ich wieder den Ausdruck von Sophie Hunger wunderbar, Concert emporté. Du nimmst dein Konzert mit, notfalls gehst du irgendwann an eine Straßenecke. Ich habe mit dem Endo, haben wir schon früher viel darüber gesprochen, notfalls können wir für einen Sack Kartoffeln spielen. Das ist das, was wir zu bieten haben. Und tja, das ist eigentlich meine Antwort.
Ja, darauf. Das ist für uns ein bisschen einfacher, oder?
Ja.
Ich kann als Autor auch irgendwo hinstehen mit deinem Text oder du mit deinem Schlagzeug, du kannst, oder mit deinem Minimalschlagzeug, du kannst es machen. Was macht der Filmemacher? Was macht der Bildhauer? Da wird es ein bisschen kompliziert.
Und ja. Ich glaube, auch in den letzten Jahren hat man immer mehr sich daran gewöhnt, eben das Kulturereignis auch als ein Event vorzustellen und zu leben. Ich weiß nicht, jeden Herbst bei der Eröffnung der Galerie muss da natürlich die Galerie offen in Zürich, aber das ist auch ein großes Fest und da gibt es da auch eben, das wird auch als Event und als mit Marketing gemacht und da kann man sich fragen, eben wird das immer möglich sein und was es eben zur Kunst wirklich bringt und danach, damit können sich auch andere Fragen stellen, also wie die Subventionierung, ist es eben, kann man noch an Kunst für Kunst glauben? Das ist eben, das stellt viele Fragen, die vielleicht jetzt wieder dringend sein werden, weil eben diese Event-Seite vielleicht nicht mehr so viel Geld bringen wird, also das ist ganz offen und eben, vielleicht werden wir noch danach sprechen, aber eben die große Ausstellung, die sich hier in Basel vorbereitet für nächstes Jahr, ist auch ein Beispiel.
Van Gogh
ja, in der Kunsthalle. Einem großen Sponsor und der sich auch viele, viele Sorgen macht für sein eigenes Geld.
Pedro Lenz?
Ich finde das jetzt ganz wichtig. Wir reden von Sophie Hunger und fragen uns, warum ist sie so gehypt worden? Ja, vielleicht hatten ja die Leute, das Publikum, intuitiv schon vorher gespürt, ich merke das bei Auftritten, dass sie sagen, hey, wir haben ein bisschen die Schnauze voll von siebenfachen Videoanimationen und Lichtanimationen und so. Und da kommt eine junge Frau, die sitzt an ein Instrument, ans Klavier oder an die Gitarre und macht etwas und dann sind sie verzaubert. Ich mache die gleiche Erfahrung, wenn ich an eine Lesung gehe, einfach nur mit Worten etwas machen. Vielleicht ist dann noch der Balznil, der ein bisschen mit ein paar Blechdosen ganz minimal was unterstützt. Die Leute sind begeistert. Vielleicht ist die Zeit vorbei der großen Kisten.
Ich habe mir das überlegt bei der Europameisterschaft. Ich weiß, das hat jetzt mit Fußball zu tun und trotzdem, da war die Eventkultur wirklich bis zum Maximum vorangetrieben. Der Moment, in dem auf der Tribüne nicht mehr die Fans saßen, das wurde natürlich viel diskutiert, aber es ist tatsächlich eine Wahrheit, da saßen nicht mehr die Fans dort, sondern irgendwelche Leute, die von den Sponsoren Tickets erhielten. Und das ist eigentlich im Prinzip das falsche Publikum dafür. Und damit macht man eigentlich am Schluss das Event selbst eigentlich kaputt.
Und dann muss man künstlich animieren durch irgendwelche Musiker und durch Lautsprecherboxen, weil die Fans brauchen ja keine künstliche Animation.
Und es gibt schon Festivals, die so funktionieren. Also um eines zu nennen, die AWO Session in Basel, wo man das Gefühl kriegt, 95% des Publikums wissen manchmal bei den Auftritten überhaupt nicht, wer da überhaupt auftritt. Also sie haben zwar Tickets, aber sie wissen nicht, wer da spielt. Und ja, Marcy Goldberg?
Ja, aber es gibt eben Gründe, warum diese Eventkultur so erfolgreich war und warum sie so gewachsen ist in den letzten 10 Jahren, weil sie eben gut funktioniert hat. Und im Film zum Beispiel sieht man das ganz Besonderes. Die Leute gehen nicht mehr so ins Kino. Es ist sehr schwierig, Leute fürs Kino zu kriegen. Aber wenn es ein Festival gibt, dann gehen die Leute gern hin. Und zum Teil ist es ihnen egal, welchen Film sie sehen, zum Teil auch nicht. Es gibt Fälle, erst recht im Schweizer Film, Filme, die an einem Festival sehr erfolgreich waren, ausverkaufte Säle. Man hat vielleicht dann Zusatzvorführungen organisiert, damit möglichst viele Festivalleute den Film sehen konnten. Nachher ist er ins Kino gekommen, alle haben große Erwartungen gehabt und der Film ist im Kino gefloppt. Mhm. Das heißt, aus irgendeinem Grund gehen die Leute sehr gern an gewisse Events. Ob das damit zu tun hat, dass man eine größere Auswahl hat oder dass es nicht, wenn man in den einen Film nicht kommt, dann kann man einen anderen schauen. Ob es damit zu tun hat, dass das auch Orte sind, wo diskutiert wird. Die Filmemacher sind dort, man kann sie Fragen stellen, es gibt Podiumsdiskussionen, es hat so eine Lebendigkeit, die nicht mehr da ist, wenn man alleine zu Hause ins Kino geht. Aber diese Formate, diese Art von Kulturkonsum im Film, in der Musik, auch mit den großen Opernkisten und so, das hat in den letzten Jahren gut funktioniert und man müsste sich fragen, wieso und wie man das weitertreiben kann, jetzt auch, wenn die Zeit der großen Kisten vorbei ist, wenn das Geld nicht mehr da ist, wenn die großen Sponsoren aus den Banken und Schnapsfirmen und Tabakfirmen, wenn sie nicht mehr da sind, um die großen Festivals zu unterstützen. Wie kann man doch noch schauen, dass es zu diesen Zusammenkünften kommt?
Ja, gegen die Events will, glaube ich, ja niemand etwas haben. Es geht nur darum, wie sehr man den Charakter versucht durchzusetzen. Gerade im Moment, wenn die Sponsoren eigentlich wichtiger sind als der Inhalt des Festivals selbst, dann wird es dann langsam schwierig. Aber ich glaube, das sind so die Auswüchse, die halt passieren. Und jetzt, wo das Geld knapper wird, wird das wahrscheinlich dann auch wieder verschwinden.
Ja, und die Festivals zum Beispiel, die sind ja für mich unbestritten. Ich glaube nicht, dass die wahnsinnig mehr kosten, sondern ich meine jetzt mehr, dass einer vielleicht glaubt, ein Musiker, er müsse 10 Lightshows oder denken wir an DJ Bobo, die Show, die er macht, gut, die ist selbst finanziert, das finanziert sich ja durchs Publikum, aber das ist dann so weit weg von einer Musikerin, die auf die Bühne geht und das macht. Mich wundert das nicht, dass die Leute plötzlich wieder Freude haben, wenn sie sehen, dass da eine junge Frau, die macht Musik.
DJ Bobo macht ja eigentlich keine Musik, das ist ja ein Spektakel und gesungen oder gespielt wird er, glaube ich, auf der Bühne höchst wenig. Soweit ich informiert bin, wenigstens.
Und ja, aber das sind 20 Lastwagen sind trotzdem Material, 20. Die er hinschleppen muss.
Und die Festival hatten auch eine andere Rechtfertigung in diesen letzten Jahren, also Glamour sein. Das haben auch viele Leute erwarten wollen und müssen. Und
das haben einige dann, wenige ja, wichtig wenige. Platzierte Leute
aber behauptet. Aber das war auch eine große Kulturdebatte. Also das heißt schon, dass wir nicht viel mehr zu sagen haben, aber wenn man Seiten in einer Zeitung lesen muss, soll man Glamour bei einem Filmfestival sein, dann stelle ich mich schon Fragen, gibt es nicht etwas Grundsätzliches nach vorne zu bringen und was versteckt sich dahinter, diese Suche nach Glamour? Also das Festival eben vielleicht jetzt das neue Café ist, wo man sich alle trifft und zueinander spricht und eben auch soziale Verbindungen macht. Und das kann man vielleicht ein bisschen positiv so denken, aber ich glaube, da werden vielleicht eben auch wichtigere Fragen gestellt jetzt als Glamour-Suchen, denke ich.
Um das Rätsel noch aufzulösen, die Rede war natürlich von Nicola Bido, dem Chef der Sektion Film, der immer auf der Suche ist nach Glamour an verschiedenen Filmfestivals in der Schweiz oder im Schweizer Filmbusiness generell. Sie hörten den Kulturtalk auf DRS4. Herzlichen Dank in die Runde.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
In diesem Kulturstammtisch wollen wir das Kulturjahr 2008 Revue passieren lassen. Aus diesem Grund sind alle vier, die bei dieser Gruppe mitdiskutieren, plus der Gastgeber mit dabei. Wir sind also heute zu fünft. Anne Fournier, Deutschschweizer Korrespondentin von Le Temps, Marcy Goldberg, Filmwissenschaftlerin aus Zürich, Pedro Lenz, Autor aus Bern und Balznil, Autor und Musiker ebenfalls aus Bern. Ein Thema, das auch aufgefallen ist, dieses Jahr wurde nämlich zum ersten Mal der Schweizer Buchpreis verliehen, ein quasi deutsch-Schweizer Buchpreis, muss man vielleicht sagen. Es waren 5 Menschen nominiert, einer davon ist ausgestiegen, bevor der Preis verliehen wurde, das war Adolf Muschk. Anne Fournier, Sie waren dabei bei dieser Verleihung. Wie ist denn das angekommen bei den Menschen dort an dieser Messe?
Ich glaube, an dieser Messe am Sonntag, war am Tag, an welchem der Preis gegeben worden ist, war es eine ziemlich große Überraschung, weil am Tag, also Muschk hat sich am Tag vorher entschieden, den Preis
falls er ihn denn
zu verlassen. Ja. Und das war vor allem größere Erstaunen. Danach hat es eben eine kleine Debatte oder so Frage bewegt, eben hat es noch einen Sinn, eben einen solchen Preis zu geben? Wie kann man eben die Qualität so 4 Bücher so zusammen vergleichen? Und eben der Preisgewinner, Rolf Lappert, hat selbst das erwähnt in seiner Rede, vielleicht war er ein bisschen so zurückhaltend und gesagt, ja, ich bin davon bewusst, dass man eben so Bücher nicht vergleichen kann, wie man eben Sportler zusammen vergleichen könnte. Und aber andererseits hat es auch nicht eine sehr lange Debatte danach geweckt, außer vielleicht in der Zeitung in den folgenden Tagen. Und Muschk hat selbst auch erkannt, es sei vielleicht nicht sehr gut gewesen, eben einen Tag vorher das zu entscheiden, obwohl er wusste schon seit Monaten, dass er nominiert war und dass eben mit den anderen ein bisschen Werbung machen könnte für sein Buch, obwohl er sagte, sein Buch passt nicht zu den anderen in seiner Form und seine Art zu erzählen. Und eben das, er hat das aber auch selbst erkannt, er hatte das auch früher sagen können. Also dann kann man sich fragen, war das wieder eben, was Muschk schon mehrmals gemacht hat, also eine Art, etwas politisch zu thematisieren oder eben bemerken zu lassen, ja, ich existiere und ich habe was zu sagen und ich will wieder eine Debatte wecken. Also man weiß, Muschk.
Aber das wirft ja nur Fragen auf, wenn ich Ihnen so zuhöre. Die Fragen, die nachher debattiert wurden, das sind Fragen, die man sich auch im Vorfeld schon hätte stellen können, an und für sich. Pedro Lenz, Sie schütteln jetzt die ganze Zeit den Kopf.
Also ich verstehe nicht, wie ein Literaturprofessor plötzlich mit 70 Jahren einen Tag vor dem Preis merkt, ja Achtung, das ist ja ein Preis, das ist ja, da gibt es ja ein paar Qualitätsschwierigkeiten oder Schwierigkeiten bei einer Preisverleihung, wie kann man Qualität messen und ich möchte da lieber nicht mitmachen. Das nehme ich dem nicht ab. Jeder Mensch weiß, dass ein Kulturpreis nicht zu vergleichen ist mit einem Leichtathletikpreis. Jeder Mensch weiß, dass es da ein gewisses Maß an Willkür gibt und ein gewisses Maß an Ungerechtigkeit. Und wenn man sich das erst am Abend vorher überlegt, dann frage ich mich, was überlegt er überhaupt? Ich finde das heuchlerisch. Die Haltung finde ich ganz heuchlerisch. Entweder man sagt von Anfang an, mein Buch steht nicht zur Verfügung für eine solche Übung, oder man sagt, weil der Preis kommt ja vom Schweizerischen Buchhändler- und Verlegerverband, soviel ich weiß. Und die haben ja nicht den Anspruch, dass sie sagen, wir zeichnen das
beste Buch
aus. Die beste Literatur, sondern sie sagen, wir geben einen Buchpreis für das Buch, vom, das uns am besten gefallen hat, oder die Jury als das Beste anschaut. Alle normal denkenden Leute wissen, dass das nicht unbedingt das literarisch hochwertigste Buch sein muss.
Also wiederum das gleiche Votum, auch wenn es jeder andere hätte können merken, also auch Adolf Muschk, dass diese Fragen, die kann man sich auch im Vorfeld stellen.
Ja, ich habe ihn im Verdacht, dass er erfahren hat, dass er ihn nicht gewinnt.
Was soll ich dazu sagen? Wahrscheinlich hat er sich überlegt, ihn zu gewinnen ist peinlich und ihn nicht zu gewinnen ist peinlich. Das ist das Dilemma, dem er war. Und es ist tatsächlich schwierig, einen Preis zu gewinnen. Ich meine, der Lappert, der hatte wahrscheinlich nicht nur Freude an dem Preis. Man zieht Neid auf sich und man zieht Kommentare auf sich und man wird verglichen mit anderen und sind sowieso alle anderen unzufrieden damit. Also es ist nicht so einfach, so einen Preis zu gewinnen.
Und man kriegt aber auch einen Haufen Geld.
Ja, das ist ja schön.
denke ich doch auch.
Das ist das, was den Preis attraktiv macht.
Ja, mir gefällt sehr gut, was Bolznil gerade gesagt hat über das Zweischneidige von einem Preis. Ihn zu gewinnen wäre peinlich, ihn nicht zu gewinnen wäre peinlich auch. Einerseits ist es wichtig, Preise zu haben. Sie tun einer ganzen Branche gut, weil sie ein bisschen Werbung für die ganze Sache machen. Aber sie wecken auch Erwartungen. Und es ist auf jeden Fall so, dass nicht immer das beste Werk, ob es ein Buch ist oder ein Film oder ein Musikstück, es ist nicht immer das beste Werk, das effektiv den Preis gewinnt. Die Geschichte der Oscar-Verleihung zeigt das sehr gut, weil wenn man zurück in die Geschichte geht, dann sieht man, dass die Filme, die inzwischen zu den wichtigsten Filmen oder zu den künstlerisch überzeugendsten Filmen der Filmgeschichte, dass die als solche anerkannt sind, dass sie meistens den Preis nicht gewonnen haben und die Gewinner sind längst vergessen. Aber um nur kurz etwas über das Verhalten von Adolf Musch zu sagen, ich musste denken an einen Satz aus einem Roman von Saul Bellow, dem amerikanischen Schriftsteller, wo die eine Figur zur anderen sagt, wenn du einen Pulitzer-Preis gewinnst, dann hast du das als Stempel auf deinem Kopf dein ganzes Leben lang. Du bist dann nur ein Werbeobjekt für Pulitzer. Mhm. Und wenn du stirbst, wird es dann heißen, der Pulitzer-Preisgewinner ist gestorben. Genau. Das haftet dann an dich für immer.
Wie ich davon gehört habe, dass Adolf Muschk zurückgetreten ist, bevor überhaupt der Preis bekannt gegeben wurde, musste ich spontan an einen anderen großen alten Herrn denken, der ein paar Wochen zuvor bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises den Preis nicht annehmen wollte und auf die Bühne gegangen ist, Marcel Reich-Ranicki.
Ja, aber es ist genau dasselbe. Reich-Ranicki kommt und sagt uns, Achtung, das Fernsehen ist blöd. Das haben wir schon seit 10 Jahren gewusst, mindestens. Und er ist Teil davon. Das ist Heuchelei. Das ist reine Heuchelei. Ich meine, ich fand es auch lustig, wie er es gemacht hat. Und das, er hat einen hohen Unterhaltungswert. Aber dass das Fernsehen im Durchschnitt blöde Programme bringt und dass das intellektuell beleidigend ist, das wussten wir. Und jetzt kommt Reich-Ranicki, macht eine Show draus. Soll das meinetwegen machen, aber er ist Teil dieser Show.
Aber die Wirkung desselbigen, also ich meine, es hat dann trotzdem ausgelöst, dass man mal drüber redet, oder nicht?
Ja, und Musch hatte noch ein Argument, womit ich ein bisschen mehr einverstanden war, ist, dass er hat auch erwähnt, ich weiß nicht, ob er das wirklich herrlich gedacht hat, dass er schadet fand, dass eben dieses Preis nur auf Deutsch existiert. Also wir hatten schon mal darüber gesprochen, also was heißt ein Schweizer Preis für Literatur in einem
viersprachigen
Slang. Und er hat das auch erwähnt. Er meinte, es fand ein bisschen schade, dass eben die anderen Sprachen nicht da gewesen sind, obwohl eben nochmals von der Seite der Verleger wurde gesagt, das ist dann ja auch ein Geldproblem. Also die Roman könnte nicht finanziell mitmachen und deshalb war die Idee, diese erste Preis nur für Deutschsprachige zu geben. Aber das sowieso, das lanciert ein ewiges Thema, eben wie kann man eben von einem Schweizer Literatur oder einem Schweizer Preis für Literatur sprechen. Und ich glaube, das
ist ein ewiges... ungelöst.
Ja, genau. Und, ja.
Wir werden sehen, wo es hinführt. Balznil, wie ist denn Ihnen der Auftritt von Marcel Reich-Ranicki vorgekommen? Also finden Sie, dass man das grundsätzlich unterstützen kann?
Ich habe seinen Auftritt nur am Radio gehört. Ich hatte in dieser Zeit keinen funktionierenden Fernsehapparat. Jetzt habe ich wieder einen. Ich lasse mich natürlich gern hineinziehen von seinem Charme. Und ich kann es sehr gut nachvollziehen, was er gemacht hat. Ich glaube nicht, dass er im Sinn hatte, diesen Preis abzulehnen. Aber dann sitzt er 2 Stunden lang in einer jämmerlichen Show und ist dann halt einfach geladen, gereizt und geht nach vorne und sagt, tut mir leid, ich kann das nicht annehmen. Das Spontane daran fand ich sehr gut, ob das jetzt heuchlerisch ist oder nicht. Klar, er ist Teil dieses Betriebs. Er hat, ja, wobei ich muss sagen, das literarische Quartett, das war vielleicht schon ein bisschen eine fragwürdige Angelegenheit mit der Macht, dass es ausübte. Aber diesen Unterhaltungswert muss ich zugeben, den genieße ich halt einfach. Ich höre gern intelligenten Leuten zu, wenn sie streiten.
Und dann gab es doch vielleicht auch noch die Debatte, die trotzdem ausgelöst wurde. Plötzlich setzt sich Thomas Gottschalk als einer der Verbreiter dieser bestimmten Art von deutscher Unterhaltungskultur, setzt sich dann hin mit Marcel Reich-Ranicki und diskutiert es nochmal.
Also ja, aber Gottschalk ist ja lang nicht der, wie soll ich sagen?
Der Schlimmste von allen.
Ja, überhaupt nicht. Der macht gute Unterhaltung im amerikanischen Stil, auf Deutschland heruntergebrochen. Das ist so die Unterhaltung, die wir verdient haben, ungefähr. Aber nein, das ist natürlich das Problem des Fernsehens, ist wirklich das immer jämmerlichere Sendung, nicht in Deutschland oder in der Schweiz, sondern überall über Menschen gemacht wird, all diese furchtbaren Reality- und Mitfühlshows und so. Und ich glaube, Ranicki wollte dort einhaken und sagen, ja, warum ist es nicht möglich, dass das Fernsehen mehr eben Literatursendungen hat, Kultursendungen und so weiter. Und das ist ja dann immer das alte Thema, die Quote. Und
einem Buch beim Blättern zuschauen ist nicht das Interessanteste, was es gibt auf der Welt. Marcy Goldberg.
Ja, wie Balznil finde ich es auch sehr spannend, wenn diese Momente passieren. Vor allem, wenn etwas Unvorhergesehenes stattfindet, wenn jemand so eine Plattform zweckentfremdet, um ein Statement zu bringen. Aber wo ich ein bisschen ein Gefühl von Müdigkeit bekomme oder Enttäuschung ist, wenn ich denke, worüber sich die Leute aufregen. Weil eigentlich könnte man heutzutage, wo so viel los ist auf der Welt, bei jeder harmlosen Talkshow aufstehen und sagen, ist es euch bewusst, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass in dem Moment 100 Leute im Irak gestorben sind oder was alles sonst auf der Welt passiert, wo man sich aufregen könnte. Und wie wir gesehen haben, auch durch die Kommentare heute am Tisch, die 2 Herren, die diese Statements gemacht haben, haben das nicht unbedingt nur aus selbstlosen Zwecken gemacht. Und ja, mir gefällt eher zum Beispiel der Auftritt von Michael Moore vor ein paar Jahren an den Oscars, wo er versucht hatte, diese Bühne zu benutzen, um den Irakkrieg zu kritisieren. Man hat ihn natürlich sofort zensuriert, die Musik ist gekommen, man hat ihn so fast mit einem Haken von der Bühne gerissen. Man müsste sich vielleicht ein bisschen überlegen, was könnte man machen als Störfaktor in diesen Situationen, worüber gäbe es, was gibt es, worüber man sich aufregen könnte.
Oder darf.
Ja,
nein, oder so.
Ich persönlich reg mich zum Beispiel nicht auf über das Fernsehen, weil ich weiß, man kann das ausschalten, man kann davonlaufen. Also, man ist ja nicht vom Fernsehen gezwungen, das zu sehen.
Ja, aber es ist nicht eine Frage von Fernsehkritik, es ist eine Frage, was kann man machen, wenn man endlich das Wort bekommt? Was könnte man alles sagen, wenn man als Störfaktor da sein will? Was möchte man kritisieren? Und kritisiert man in diesem selbstreflexiven einfach, ich bin im Fernsehen und ich finde das Fernsehen blöd? Oder erinnert man die Leute daran, was es alles außerhalb des Fernsehens gibt oder alles, worüber das Fernsehen nicht spricht?
Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Wir hatten vor, das Jahr 2008, das kulturelle Jahr Revue passieren zu lassen. Damit das nicht nur im Ernsten versinkt, haben wir uns gedacht, wir suchen noch jeder ein Thema oder einen Gegenstand oder etwas, was man gesehen oder erlebt hat, heraus, einen sogenannten coup de cœur, der Moment, in dem einem das Herz aufgegangen ist, kulturell. Wer möchte denn anfangen? Balznil?
Tja, ich fange gern an, ja. Also ich habe auch ein wunderschönes Konzert gehört, diese Komposition von Heiner Goeppels, Komposition, Installation, Inszenierung, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, mit den 5 Klavieren, kein einziger Mensch auf der Bühne. Ein automatisches Konzert mit Bühnenrequisiten, mit tönenden Bühnenrequisiten und so weiter. es hat mich umgehauen. Ich fand das eine wunderschöne Inszenierung. Ich bin ja eigentlich sehr technik, wie soll ich mal sagen, skeptisch. Ich empfinde das sehr schnell als kalt. Aber dieses Stück Stifters Dinge hat nun wirklich einfach einen Zauber geweckt. Das war, ich fühlte mich wie ein Kind im Kasperli-Theater. Das war ganz fantastisch. Das habe ich in der Dampfzentrale gesehen. War für mich ein richtiger guter Gör.
Der Dampfzentrale in Bern, um das auch noch erwähnt zu haben. Stifters Dinge also von Heiner Goebbels, hat es noch jemand anders gesehen?
Stifters Dinge, also das, ich habe auch schon das letztes Jahr eben auch in der Gessnerhalle in Zürich gesehen. Und eben für mich, ich erwartete viel von Goebbels, weil ich bin schon also 3-4 Mal von ihm begeistert worden. Und ich finde eben, das ist ein Regisseur, der immer in Frage, seine Mittel zu inszenieren wieder in Frage stellt und neue Mittel findet und auch sehr experimental, aber das heißt nicht sinnlos. Das weckt sehr viel, auch emotional, also eben da mit dieser Arbeit mit der Musik und mit der Technik, diese, was oft zu, also gegenseitig scheint und da plötzlich eine harmonische Vorstellung haben, zusammen haben und das war auch eine, für mich eine sehr schöne Abend. Und wenn ich darf, also für mich war mein guter Chor auch ein Theater-Gutchor und obwohl für mich 2008 war ziemlich arm, ich muss bestätigen, in Zürich habe ich seit langem nicht mehr begeistert, bin ich seit langem nicht mehr begeistert worden im Schauspielhaus oder so. Ich habe aber das war im Festival d'Avignon und das war ein Stück von Romeo Castellucci, ein Italiener, also das war der Hauptgast von Avignon dieses Jahr und er hat etwas im Cours du Palais des Papes über Dante, l'Enfer gemacht und dann in einem anderen Ort, Le Purgatoire und das dritte Teil, Le Paradis, war eine Installation und Le Purgatoire war für mich vielleicht das reichste Theaterereignis, wirklich Theaterereignis in meinen 10 letzten Jahren. Also das war eben etwas ganz Besonderes, auch wie er zusammen mit einem Familiendrama, zusammen mit Video und Musik und da auf der Bühne stellt und viele Zweifel beim Zuschauer selbst weckt, weil wir eben nicht fähig sind, alles zu verstehen, aber trotzdem viele Zweifel und Fragen haben können. Darf man das so verstehen oder nicht? Weil ist das wirklich eine Inzestszene, was ich da hören muss oder hören kann oder nicht? Und also Romeo Castellucci war wirklich ein enorm Gutchor.
Hat eigentlich der Ort auch eine Rolle gespielt? Also der Palast des Papstes in Avignon, also ein wunderschöner Ort für eine Theateraufführung?
Ja, aber eben, er hat L'Enfer in Palais des Papes gemacht. Okay. Und er hat bei L'Enfer vielleicht zu viel am Ort gedacht, meiner Meinung nach. Er hat sehr, sehr gut mit diesem Ort, mit diesem Bau da gespielt, aber vielleicht zu viel an dem Ort und nicht genug am Text oder... Und Le Purgatoire war in eine Turnhalle, also ziemlich hässlich, in dem Banlieue von Avignon. Und
passt zum Fegefeuer in
dem Fall. Ja, passt zum Purgatoire. Und, aber da war wirklich die Bühne allein schon eine Begeisterungsmittel und eine sehr schöne Erinnerung dieses Sommer.
Pedro Lenz?
Ja, ich betrüge ein klein wenig. das Buch ist 2007 herausgekommen, ich habe es erst 2008 gekauft.
Das ist zulässig.
Gut. Aber es gibt hier ein im DTV herausgekommen, Wilhelm Busch, Max und Moritz, mundartgerecht. Plattdeutsch, Berlinerisch, Sächsisch, Thüringisch, Kölsch, Hessisch, Schwäbisch, Bayerisch, Wienerisch, Zürichdeutsch. Dazu muss ich sagen, dass Max und Moritz war die Geschichte, mit der mein Vater mir Deutsch beigebracht hat. Mhm. Also schön Deutsch. Und jetzt sehe ich dieses Buch und ich kenne das fast auswendig. Und dann merkt man, wir haben eine wunderbare Sprache. Deutsch kann man auf 15 verschiedene Arten abdrucken und es ist jedes Mal etwas Neues. Und an diesem wunderbaren Beispiel von Wilhelm Busch, Max und Moritz kann man das gut erkennen, weil ja alle die Geschichte kennen. Also ich kann dann plötzlich auch Platt lesen oder Kölsch lesen, weil ich ja weiß... Also übrigens gibt es auch eine Übersetzung im Buch im Original, das Original ist auch drin, weil ich ja weiß, was es heißt.
Wollen wir das noch hören, wie das klingt denn? Haben Sie irgendeine Stelle, die Sie gerade uns zum Besten geben wollen, vielleicht auf Kölsch oder?
Ja, ich kann natürlich die Dialekte nicht so gut nachmachen, aber wenn ich da zum Beispiel denke, wie ich als kleiner Junge schon Freude hatte, wenn es da heisst, alle, die im Dorf gewohnt haben, haben den Schneider Böck gut gekannt. Schöpen, Mäntel, Pellerine, Sonntagsgewändchen für die Kleinen, Smoking, Weste, Gillettäschli, Schwalbenschwänze und Freck mit Mäschli, Bluderhosen für eine Tracht, alles hat der Schneider gemacht. Wer hat so schnell und geschickt geschlissene Hosenböden geflickt? Wer hat offene Hosen gebützt und alte Kleider gedreht? Die verrissenen Säcke und Mieder, wer hat es geflickt? Der Böck, der Schneider.
Aha. Um das auch noch zu klären, das war Zürichdeutsch.
Genau. Und das in allen Wiener ist es gross.
Marcy Goldberg.
Ja, trotz aller Liebe zu Radio Deres ist mein Kudaker ein anderer Radiosender. Und zwar die temporäre Radiostation Rundfunk FM. Um das ein bisschen zu erklären, Rundfunk ist ein Radioprojekt, das es seit 9 Jahren gibt. Die haben das erste Mal im 2000 gesendet. Das war mitinitiiert, oder die treibende Kraft hinter diesem Projekt ist Oliver Scottoni, der war sein Werbegrafiker aus Zürich. Und er hatte die Idee, mal im Sommer so Body-Radio zu machen. Es wäre schön, einen Sommer lang durch die Stadt zu gehen und von guter Musik umringt zu werden. Und es hat damit angefangen, dass man gesendet hat, auf kleiner Frequenz, und dass viele Geschäfte in der Stadt Zürich sich bereit erklärt haben, das zu übernehmen und in Räumlichkeiten zu senden. Inzwischen, 9 Jahre später, ist das zu einem großen Projekt geworden. Die haben auch größere Sponsors gewinnen können für das Projekt. Und haben auch bis zu diesem Jahr haben sie auch an einem Ort gesendet, wo man sich auch treffen konnte. Die letzten paar Jahre war das ein Riesenzelt, ein Tanzzelt im Park hinter dem Landesmuseum in Zürich, wo man sich treffen konnte, sehen, wie die Platten aufgelegt werden, was trinken und reden und die Musik hören. Und man kann den Sender auch im Internet, im Kabel und in gewissen Städten in der Schweiz, nicht nur Zürich, auch im normalen Radio hören. Und dieses Jahr hat Rundfunk nicht wie gewohnt im Sommer gesendet, wegen der Europameisterschaft, sondern jetzt im Dezember machen sie, und leider nur bis Weihnachten, nicht den ganzen Monat, machen sie Christmas Session. Und was mir vor allem und extrem gefällt, ist die Qualität der Musik. Mhm. 24 Stunden am Tag hört man Musik und man ist nicht berieselt, man hört die ganze Zeit fesselnde Musik. Und man kann diesen Sender Tag und Nacht hören und es kommt fast nie vor, dass man zweimal das Gleiche gehört hat. Es kommen nämlich Gast-DJs und machen eine Session und spielen ihre Lieblingsplatten. Und es wird mit so viel Zuneigung und Vorsicht und Liebe gemacht. Zum Beispiel die Art und Weise, wie die Stücke ineinander gefädelt sind. Da ist man meilenweit entfernt von der Welt, wo der Computer die Stücke auswählt aufgrund von irgendwelchen Prinzipien. Man hat dann wirklich eine Tonspur, die einem durch das Leben führt, also die einem im Leben begleitet. Und wenn ich habe es immer so erlebt, wenn der Monat vorbei ist, wenn Rundfunk wieder verstummt ist, kann ich ein paar Tage lang Musikradio nicht mehr hören, weil der Unterschied so gewaltig ist.
Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS4 News, ein Radio des gesprochenen Wortes, um das auch noch anzuführen. Mein eigener Coup de cœur auch noch aus der Musik, ein altes Idol aus alten Zeiten. Der Beatle Paul McCartney hat sich mit 66 Jahren nochmal an ein Spätwerk gemacht, das unter einem anderen Namen erschienen ist, zusammen mit einem Partner, der Bass spielt, wie Paul McCartney selbst auch. Er heißt dort The Fireman und hat noch einmal aus dem vollen Geschäft, und das ist ein Album, bei dem mir tatsächlich das Herz aufgegangen ist. Es ist ein Album, in dem er über Jugenderinnerungen spricht, über Altwerden, über das nahende Sterben und über die Freude, überhaupt am Leben zu sein. Und es ist was vom Berührendsten und Offensten, was er seit 30 oder 40 Jahren gemacht hat. Man fühlt sich direkt zurückversetzt ins Jahr 1968, das ich auch knapp erlebt habe. Also wirklich ein ganz wunderbarer Ausflug in die Musik von Paul McCartney. Zur Illustration und zum Schluss doch noch schnell ein Ausschnitt aus einem Stück von dieser Platte, The Fireman, von und mit Paul McCartney. Das war der Kulturstammtisch auf DRS4 News. Herzlichen Dank für die Teilnahme an Fournier, Marcy Goldberg, Pedro Lenz und Balz Nil am Mikrofon. Eric Facon und als nächstes nach Paul McCartney die Nachrichten. I saw two magpies, a girl and a boy, one for sorrow, two for joy, with no salutes
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.